Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 132, erschienen am 12. Januar 2026. In etwas mehr als einem Monat, am 15. Februar, soll ESA-Astronautin Sophie Adenau zu ihrer ersten Langzeitmission Epsilon ins All starten. Zu diesem Anlass pflanzte sie am 5. Januar einen Baum am Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln. Danach gab es eine Pressekonferenz. Ich war mit dabei und konnte bei der Gelegenheit zwei Interviews aufzeichnen mit Flugärztin Professor Dr. Bimba Heuer und mit Dr. Rüdiger Seine, dem Leiter des Astronautentrainings am EAC. Wir sprachen über die Mission, die Vorbereitung und die Baumpflanzzeremonie. Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Ausblick, warum der geplante Starttermin für Sophie Adenau im Moment doch noch nicht sicher ist. Wie immer gibt's danach einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
As I look forward to the mission ahead, I carry with me not only experiments and objectives, but also the hopes of many people. I hope this mission will inspire curiosity, ambition and confidence in future generations, and especially those who may not yet believe that spaceflight endeavor is a place for them. I thank you all for your trust, for your support, and your belief in human exploration. This journey, Epsilon mission, belongs to all of us. Thank you.
Mit diesen Worten bedankte sich ESA-Karriereastronautin Sophie Adenau am 5. Januar 2026. An diesem Tag veranstaltete die Europäische Raumfahrtagentur ESA eine Pressekonferenz im Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln. Übersetzt sagte Sophie Adenau Folgendes: Wenn ich auf die bevorstehende Mission blicke, trage ich nicht nur Experimente und Ziele mit mir, sondern auch die Hoffnung vieler Menschen. Ich hoffe, diese Mission wird Neugierde, Ehrgeiz und Vertrauen in zukünftigen Generationen wecken, besonders bei denen, die vielleicht noch nicht glauben, dass Raumfahrt etwas für sie ist. Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen, für Ihre Unterstützung und für Ihren Glauben an die Erforschung des Weltraums durch den Menschen. Diese Reise, die Mission Epsilon, gehört uns allen. Vielen Dank. Anlass der Pressekonferenz war die bevorstehende Epsilon-Mission von Sophie Adenau. Am 15. Februar soll sie mit dem SpaceX Crew-12-Flug ins All starten. In ihrer Rede betonte Sophie Adenau die Anstrengungen, die für diese Mission nötig waren, und bedankte sich besonders bei allen Menschen, die am Training und hinter den Kulissen beteiligt waren. Die Vorbereitungen für die Mission Epsilon wurden anstrengender als ursprünglich erwartet. Leider gab es keinen freien Interviewslot mehr für ein direktes Gespräch mit Sophie Adenau, aber ich fand eine Gesprächspartnerin, die mir von der Mission und den Vorbereitungen berichten konnte.
Mein Name ist Bimba Heuer. Ich bin Professorin für Innere Medizin und eben auch Fachärztin für Innere Medizin und arbeite für die ESA als Fliegerärztin und bin für die Mission von Sophie Adenau die hauptverantwortliche Fliegerärztin. Wir teilen uns die Mission immer mit zwei Ärzten, weil das auf die Dauer der Mission eben doch auch ganz anstrengend ist. Und ich bin für die erste Hälfte die hauptverantwortliche Ärztin.
Wir sind in einem Raum im ERC, in dem ich noch nie gewesen bin. Wenn man hier hineinkommt, merkt man direkt, es geht um was Medizinisches. Worum geht's bei diesem Raum?
Der Raum ist einerseits ein Trainingsraum. Wir trainieren die Astronauten und Astronautinnen natürlich auch für eventuelle medizinische Notfälle, aber auch für Routinesachen. Die lernen selber Blut abzunehmen. Sie lernen im Zweifelsfall auch einen rudimentären Ultraschall zu machen. Sie lernen sowas wie einen Blasenkatheter zu legen, weil auch das mal ein Problem sein kann, wo sie in der Lage sein müssen, das selber zu beheben. Und natürlich nutzen wir den Raum als Ärzte auch, wenn jetzt hier vor Ort einer der Astronauten ein medizinisches Problem hat, dass wir sagen können, ich guck mal kurz ins Ohr, bevor du in das Schwimmbecken zum Tauchen steigst oder so, um eben sowas dann schnell und unkompliziert auch lösen zu können.
Gerade war die Pressekonferenz zum bevorstehenden Start von Sophie Arденault und da geht's um ihre erste Mission, die Epsilon heißt. Und ich habe gelesen, dass Sophie Arденault diesen Namen selber ausgesucht hat. Worum geht's bei diesem Namen?
Sophie geht's bei dem Namen darum, dass sie sagt, Epsilon ist sozusagen mathematisch gesehen die kleinste, aber doch wichtige Variable. Und sie möchte den Punkt machen, und das finde ich ganz bezeichnend, dass es eben auch um die kleinen Sachen geht, die einen großen Impact haben können. Genauso wie auf dem Patch der Mission ein Kolibri drauf ist. Nach dem Motto, auch die ganz kleinen Player in einem Ökosystem haben eben eine entscheidende Rolle. Und ich finde das einen sehr schönen Gedanken zu sagen, das ist das, was wichtig ist und das ist das, worauf es ankommt.
Ich bin ja immer sehr neugierig, wenn die Mission-Patches kommen, weil da ist immer sehr viel drin versteckt. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ganz oben sind 3 Punkte in unterschiedlichen Farben. Das habe ich erraten können. Ich denke, da geht es um die französischen Farben.
Genau, also die Punkte sind in Blau, Weiß und Rot für die französische Fahne. Man sieht aber auch andere kleine Punkte, die eben auch wieder diesen Gedanken der kleinen Faktoren, die eben aber einen großen Impact haben können, eine Rolle spielen. Man sieht Berge auf dem Patch, die die Naturverbundenheit und auch die Verbundenheit mit dem Planeten Erde zeigen. Man sieht eine Sternschnuppe auf dem Patch, der eben auch steht für die Träume, die man nicht verlieren soll. Und man sieht eben vor allem auch den Kolibri, der eben die Bedeutung der kleinen Faktoren, die wichtig sind für unser Ökosystem und für, ja, dass jeder kleine Faktor einen Einfluss auf große Systeme haben kann.
Die Mission von Sophie Arденault wird die erste Langzeitmission sein für eine Teilnehmerin, einen Teilnehmer der Astronautenklasse 2022. Es gab schon Missionen für Teilnehmer dieser Astronautenklasse, aber es ist jetzt die erste Langzeitmission. Und da gibt es was ganz Besonderes, die ist länger als üblich, oder?
Genau. Sophies Mission wird nicht die üblichen 6 Monate sein. Also die Astronauten der 2009er-Klasse, die Langzeitmissionen geflogen sind, waren alle für 6 Monate maximal auf der ISS. Und bei Sophie sind es jetzt geplant 8 Monate. Das wird zukünftig die normale Dauer der Langzeitmissionen sein. Aber für Sophie ist jetzt von unseren Astronauten und Astronautinnen die erste, die eben für 8 Monate fliegen wird.
Wenn man jetzt 2 Monate länger im All ist, welche Auswirkungen hat das noch?
Naja, es hat auf jeden Fall die Auswirkung, wir wissen, dass der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit ja einen Einfluss auf den Körper haben wird. Und 2 Monate länger haben natürlich einen größeren Einfluss. Wir wissen, dass die Astronauten Muskel- und Knochenmasse verlieren. Entsprechend werden sie bei 8 Monaten natürlich mehr verlieren als bei 6 Monaten. Wir wissen, dass Strahlung ein Thema ist. Auch die wird natürlich einfach noch mal mehr sein, wenn sie 2 Monate länger auf der ISS sind. Wir sehen aber auch für einen Teil der Faktoren, dass sozusagen ein Plateau-Effekt eintritt und dass möglicherweise am Ende der Effekt von 2 Monaten mehr nicht so entscheidend viel größer sein wird, als wenn sie eben nur 6 Monate fliegen wird. Trotzdem haben wir für die Dauer von den 8 Monaten doch einige Untersuchungen nochmal zusätzlich eingeplant, um einfach sicher zu sein, dass wir nichts verpassen. Sie ist auf der anderen Seite natürlich nicht die erste, die jetzt für 8 Monate fliegt. Es gab schon Missionen von 8 Monaten und es gab auch schon Missionen von einem Jahr. Von daher können wir schon so ein bisschen extrapolieren und sagen, wir gehen jetzt kein unglaublich hohes medizinisches Risiko ein, wenn wir sie 8 Monate auf die ISS fliegen lassen.
Der Start soll nicht eher als der 15. Februar sein dieses Jahr. Was ist in den letzten Monaten hier passiert?
Also zum einen ist es tatsächlich hektischer geworden als geplant, weil der Start ursprünglich mal für April geplant war und dann vor einem Dreivierteljahr klar wurde, dass mit dem geplanten Start von Artemis 2 da ein Terminkonflikt entstehen könnte und der Start damit auf Februar verlegt worden ist. Das heißt, er ist vorverlegt worden, was sehr untypisch ist. Also eine Verschiebung nach hinten kennen wir bei Missionen, aber eine Verschiebung 2 Monate nach vorne ist eher untypisch und hat natürlich dazu geführt, dass das Programm nochmal kondensiert wurde, dass wir einfach auch priorisieren mussten, die ein oder andere Sache wegstreichen mussten. Nicht im Sicherheitsbereich, nicht im medizinischen Bereich. Da haben wir schon großen Wert drauf gelegt, dass da natürlich einfach die Sicherheit der Astronautin vorgeht. Wir haben viele medizinische Tests gemacht, um einfach zu gucken, dass Sophie im bestmöglichen Gesundheitszustand ist. Es sind ganz viele Vorbereitungen gelaufen für die sogenannte Baseline Data Acquisition, für alles, was sie an Experimenten machen wird. Dafür brauchen wir Baseline oder brauchen die Wissenschaftler, die die Experimente machen, natürlich Ausgangsdaten, wie die Situation vor dem Flug war. Das heißt, das musste alles irgendwie reingestopft werden. Und natürlich auch das Training, was die Astronauten alle brauchen, musste so komprimiert werden, dass sie alle wichtigen Sachen trotzdem geschafft haben. Also es war ein sehr dichtes Programm für die ganze Crew. Und ich glaube, die freuen sich jetzt alle sehr auf ihren Launch.
Ja, ich hatte den Eindruck, dass es bei der Pressekonferenz da auch so durchaus einen emotionalen Moment gegeben hat, dass man jetzt sagt, wir haben es geschafft.
Definitiv. Ich glaube, wir sind alle glücklich und zufrieden, dass die Crew da steht, wo sie steht, dass alles geschafft worden ist, dass das gut geschafft worden ist und dass wir sie jetzt in einem Zustand haben und an einem Stand haben, wo wir sagen, wir können die mit gutem Gewissen fliegen lassen.
Sie sprachen gerade von der Baseline Acquisition. Da geht es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja hauptsächlich dann um medizinische Experimente mit Sophie Adenauer selbst.
Genau, also die Astronauten sind ja immer so ein bisschen auch Versuchskaninchen für Experimente. Das heißt, sie nehmen an klinischen Studien teil. Sie haben wie jeder Teilnehmer an einer klinischen Studie die Möglichkeit auch zu sagen, an der Studie will ich teilnehmen, an der will ich nicht teilnehmen. Sie bekommen die alle vorher vorgestellt und können dann sagen, das mache ich nicht. Und dann wird am Ende auch nochmal geguckt, ist das machbar von der Zeit her. Und Sophie selber sagt, es sind insgesamt etwa 200 wissenschaftliche Experimente, die sie während ihrer Mission machen wird. Das sind natürlich nicht alles medizinische Experimente. Da sind ein paar medizinische Experimente dabei, wo sie dann die Studienteilnehmerin ist. Aber das geht von Experimenten, wo es um den Effekt von Entspannungsübungen auf Stressparameter bei den Astronauten geht, bis hin zu Studien, wo geguckt wird, wie verändert sich die Knochenstruktur während einer solchen Mission, wie verändert sich das Immunsystem, aber auch sowas wie sind Astronauten mit einem Ultraschallsystem, was mit Virtual Reality kombiniert ist, in der Lage selber, ohne dass sie da vorher großartig trainiert worden sind, Ultraschalluntersuchungen zu machen. Auch das ist ein medizinisches Experiment, wo die sich dann gegenseitig oder auch selber untersuchen. Und auch das wird Sophie zum Beispiel machen.
Wie unterstützt das System das Ultraschall?
Das ist eine gute Frage. Am Ende, das ist ein französisches Experiment von der französischen Raumfahrtagentur, wo man auf einem Bildschirm sehen kann, das ist so ein bisschen der Gamification-Aspekt ist da auch noch dabei, dass man sozusagen die Kugel auf dem Bildschirm in einen Kreis bringen muss und wenn man da angekommen ist, dann ist der Schallkopf genau in der richtigen Position. Das heißt, das System hat ein Bild von dem, ja, von der Region, die untersucht werden soll. Und der Astronaut muss sozusagen nur den Kreis in den Kreis bringen. Und wenn er das hingekriegt hat, ist der Schallkopf an der Stelle, wo das richtige Bild entsteht. Und dann wird nochmal abgeglichen, ob das Bildergebnis tatsächlich korrekt ist. Und die Idee ist natürlich, dass man damit auch auf der Erde jemanden, der eigentlich nicht trainiert ist für Ultraschalluntersuchungen, das nicht gelernt hat, das mit einem solchen System aber trotzdem hinbekommen kann. Und dann vielleicht irgendwo in der Ferne jemand sitzt, der auf das Bild guckt und sagt, okay, das ist jetzt ein Organ, was gerade ein Problem hat oder das sieht alles gut aus. Oder dann im nächsten Schritt eine KI sagen kann, dieses Bild ist normal oder auf dieses Bild muss noch mal jemand drauf gucken, weil dieses Bild sieht nicht normal aus.
So letztlich ist das möglicherweise dann der Schritt eigentlich ist, die richtige Stelle zu finden und den Rest übernimmt die KI.
Genau. Also im Moment übernimmt es dann noch nicht die KI. Im Moment übernimmt es dann ein sogenannter Remote Guider. Das heißt, es sitzt im Zweifelsfall jemand auf der Erde, der das Ultraschallbild auf einem Bildschirm sieht und auch sieht, was der Astronaut, die Astronautin da gerade macht. So wie bei den anderen medizinischen Untersuchungen auch, wo wir eben aus der Ferne anleiten. Die Astronauten ein Basistraining bekommen haben, aber eben trotzdem nochmal jemand da sitzt. Bei den Augenuntersuchungen sitzt der Augenarzt da und nickt das dann ab und sagt, okay, die Bilder sind in Ordnung oder sagt eben, nee, das muss nochmal gemacht werden. Und so ähnlich ist das dann da auch.
Da kann ich mir eine ganze Reihe von Anwendungen so vorstellen. Ich weiß nicht, so kleinere Schiffe oder Expeditionen oder. Sehr interessantes Experiment. Eine Sache, die immer wieder ein Thema ist bei Missionen, gerade bei den Langzeitmissionen, sind sogenannte Weltraumspaziergänge, EVA. Ist da etwas geplant?
Stand heute ist nichts geplant, von dem wir wissen. Aktuell ist die Politik, dass es EVAs nur geben wird, um Reparaturarbeiten an der ISS zu erledigen. Da ist jetzt konkret nichts vorgesehen für die Mission. Auf der anderen Seite ist die komplette Crew so trainiert, dass die jederzeit ein EVA machen können. Die sind alle zertifiziert, dass sie das dürfen und auch können. Und wir hoffen natürlich für die Astronautinnen und Astronauten, dass sie die Chance auf ein EVA bekommen. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, dass es, wenn es nötig ist, keine kritische Infrastruktur der ISS ist, die da repariert werden muss.
Heute ist der große Medientag, die Pressekonferenz. Wie geht's denn dann jetzt unmittelbar weiter?
Aktuell diese Woche ist nicht nur Sophie hier in Köln, sondern auch ihre beiden amerikanischen Crew-Kollegen für eben auch Trainings für Experimente, europäische Experimente, an denen auch die Amerikaner dann teilnehmen werden. Das geht bis Ende der Woche. Dann werden alle wieder in die USA zurückkehren für weiteres Training. Das geht jetzt noch so lange weiter, auch sehr dicht. Bis am 1. Februar, Stand heute ist das geplant, am 1. Februar die Quarantäne für die ganze Crew und auch uns losgehen wird. Am 1. Februar abends gehen wir alle in Quarantäne, in der Hoffnung, dass es dabei bleibt, dass dann am 15. Februar der Start stattfindet. Und die Quarantäne sind halt 14 Tage vorher, 9 Tage in Houston und dann 5 Tage in Florida. Und ja, dann hoffen wir, dass alles gut ist und wir sie dann gut in die Rakete setzen können.
Wie kann man sich die Quarantäne vorstellen? Wie verleben Sie diese Zeit?
Also letztendlich hat ja jeder von uns den Begriff Quarantäne spätestens im Kontext Covid mal kennengelernt. Das Entscheidende ist, dass wir die ersten 9 Tage eben in Houston in Quarantäne sind. Und letztendlich gilt so ein bisschen das Gleiche, wie es auch während Covid bei den Quarantänen, wenn man möglicherweise Kontakt hatte, war. Das heißt, es gibt keinen Kontakt mit Menschen außerhalb der Quarantänegruppe und wenn doch, dann auf Distanz und im Zweifelsfall mit FFP2-Maske. Die Gruppe, die in Quarantäne geht, die ist vorher untersucht worden, muss täglich einen Gesundheitscheck ausfüllen, weil wir einfach vermeiden wollen, dass irgendwelche Viruserkrankungen mit auf die ISS gebracht werden. Einerseits zum Schutz unserer Crew. Wir wollen natürlich nicht, dass die krank hochfliegen. Und auf der anderen Seite aber auch zum Schutz der Astronauten, die noch auf der ISS sind, von denen wir wissen, dass das Immunsystem durch den Aufenthalt in der Schwerelosigkeit ein bisschen geschwächt ist. Das heißt, wir wollen denen natürlich nicht irgendwelche Viren mit hochtragen. Plus in der Schwerelosigkeit stecken die sich einfach leichter an, weil Aerosole leichter in der Luft stehen bleiben.
Ist das bei der Quarantäne eine große Gruppe, wo sie dann alle zusammen sein können, auch mit den Astronautinnen und Astronauten, oder ist das nochmal unterteilt?
Nee, genau. Wir sind eine Gruppe, einerseits fliegerärztlicherseits sind meine amerikanischen Kollegen mit dabei und ein russischer Kollege oder eine russische Kollegin und ich von der europäischen Seite und die 4 Astronautinnen und Astronauten. Und dann sind durchaus auch von den Exercise-Team-Leuten noch welche mit dabei vom Crew-Support, dass einfach sichergestellt ist, dass es an nichts fehlt in dieser Zeit. Und die NASA hat eben eigene Gebäude, sowohl in Houston als auch in Florida, wo diese Quarantäne dann stattfindet. Und ein Teil der Familienangehörigen wird auch in Quarantäne gehen, sodass da bis nahezu zum letzten Moment auch der Kontakt möglich ist. Wenn die nicht in Quarantäne gehen würden, wäre das dann nur noch auf Distanz oder mit einer Glasscheibe dazwischen. Wenn die sich eben verpflichten, für die Zeit auch in Quarantäne zu gehen, dürfen sie weiter Kontakt haben.
Es gab in der Vergangenheit den Direct Return, da Sie jetzt im medizinischen Sektor tätig sind. Wird es bei Sophie Adenauer auch so sein?
Das ist der Plan. Wir gehen davon aus, dass wir auch mit Sophie einen Direct Return machen werden. Den teile ich mir dann mit meinem ärztlichen Kollegen, der die zweite Hälfte betreuen wird. Der wird mit auf dem Schiff sein, wenn die Kapsel aus dem Meer gefischt wird mit den Astronauten nach der Rückkehr, wird dann die Hauptverantwortung bis Houston tragen. Und ich werde mit einem Flieger, wahrscheinlich einem französischen Flieger, in Houston auf das Team warten. Und dann werden wir mit Sophie relativ direkt nach Köln fliegen und dann hier die Reha machen.
Da wünsche ich Ihnen für alles, was vor Ihnen liegt und der Sophie Adenauer für Ihre Mission ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten.
Sehr gerne.
Seit einigen Jahren gibt es den Brauch, dass am Europäischen Astronautenzentrum EAC vor einer Mission ein Baum gepflanzt wird. Trotz winterlicher Verhältnisse mit Schnee und Kälte pflanzte auch Sophie Adenau vor der Pressekonferenz unter Anforderungsrufen einen Baum. Danach sprach sie einige Worte. Hier ein Ausschnitt davon.
Planting a tree before a space mission may seem simple, but yet it carries a very powerful message. It reminds us that before leaving Earth, we acknowledge where we come from and what we are responsible for protecting. Today, I am deeply grateful to take my place in this European tradition. Standing here beside the trees of Minerva, Hugging, Manin, Ignis, and all of the other missions who flew before me, I feel connected to a lineage of missions, of ideas, and of people. Each tree tells a story of exploration, of courage, of cooperation, and together they form a living memory of Europe's presence in space.
Übersetzt bedeutet dieser Abschnitt, ein Baum vor einer Raumfahrtmission zu pflanzen mag einfach sein, aber es trägt eine starke Botschaft. Vor dem Verlassen der Erde erinnert es uns daran, wo wir herkommen und wofür wir verantwortlich sind. Heute bin ich sehr dankbar, meinen Platz in dieser europäischen Tradition einzunehmen. Hier zu stehen, neben den Bäumen von Minerva, Hugin, Moonin, Ignis und all den anderen Missionen, die vor mir flogen, dann fühle ich mich verbunden mit einer Reihe von Missionen, von Ideen und von Menschen. Jeder Baum erzählt eine Geschichte der Erforschung, des Mutes, der Zusammenarbeit und zusammen bilden sie eine lebendige Erinnerung an Europas Präsenz im All. Die Baumpflanzzeremonie am EAC gilt mittlerweile als Tradition, aber sie ist noch recht jung. Über die Hintergründe, die Ursprünge und die Zeremonie selbst konnte ich mich in einem weiteren Interview informieren.
Mein Name ist Rüdiger Seine, ich leite die Trainingsabteilung am Europäischen Astronautenzentrum, also Training für Astronauten und Bodenpersonal. Und ich habe in meinem früheren Leben mal Biologie studiert.
Jetzt haben wir gerade diese Zeremonie erlebt. Worum geht's denn da?
Bei der Zeremonie geht's im Prinzip um die Fortführung einer alten Kosmonautentradition tatsächlich. Also alle russischen Kosmonauten und alle, die vom russischen Weltraumbahnhof aus gestartet sind mit der Sojus-Kapsel, haben immer vor ihrem Flug einen Baum gepflanzt. Wir sind ja nicht abergläubisch, aber die Tradition hat immer gut geklappt und hat den Leuten Glück gebracht. Deshalb setzen wir das fort und seit unsere europäischen Astronauten nicht mehr mit der Sojus-Kapsel fliegen, sondern mit den amerikanischen Kapseln, haben wir gedacht, dann ist es doch eigentlich auch eine gute Sache, wenn wir die Bäume nicht irgendwo in Kasachstan oder in den USA pflanzen, sondern die Bäume hier am Europäischen Astronautenzentrum pflanzen, wo die Astronauten sie auch später regelmäßig sehen können, wenn sie mit ihrer Mission durch sind.
Wann haben Sie mit der Tradition begonnen?
Wir haben damit angefangen für den ersten Flug von Matthias Maurer. Das ist also schon eine Weile her. Und das war eigentlich auch das erste Mal, dass wir wirklich einen europäischen Astronauten hatten, der zur Internationalen Raumstation flog und nicht mehr mit den Russen flog. Und der Matthias hat damals gesagt, das fand ich eine schöne Tradition, können wir das nicht irgendwie fortführen? Und dann haben wir uns ein bisschen hingesetzt, überlegt und haben gedacht, ja, ist eigentlich gut und haben ein Stück Land identifiziert, direkt neben dem Astronautenzentrum und haben dann uns auch überlegt, was wir für eine Pflanze setzen können. Das kann man jetzt im Podcast nicht sehen. Wir sind hier auf einer Heidelandschaft. Das heißt, es ist ein relativ anspruchsvolles Umfeld für Pflanzen und wir brauchten was, was mit dem Sandboden und der Hitze im Sommer, der Kälte im Winter und so weiter gut zurechtkommt.
Also hier landen im Prinzip die Bäume für die europäischen AstronautInnen, die in Kasachstan jetzt fehlen, also in Baikonur. Ich habe die Baumreihe dort mal gesehen, diese Allee, und hier wird es jetzt fortgesetzt, wenn man eben nicht von Kasachstan fliegt.
Genau, und weil wir aber auch die europäische Identität noch ein bisschen stärker betonen wollen. Wir sind mit der ESA ein wichtiger Partner in der Internationalen Raumstation und da ist es eigentlich auch ganz gut, wenn wir mal in Europa die Bäume pflanzen, sodass wir auch zeigen, hier ist eine Tradition begonnen worden und der Direktor hat es vorhin schon gesagt, draußen. Das ist jetzt schon der 10. Baum, den wir pflanzen. Also seit wir angefangen haben, sind schon 10 Europäer zur Internationalen Raumstation geflogen und wir hoffen, dass die Reihe noch ein bisschen länger wird.
Wir sitzen in einem Raum, können rausschauen. Gerade auch bei der Zeremonie hat es etwas geschneit. Jetzt nehme ich mal an, Sie haben irgendwie einen Baum gewählt, der das haben kann, dass er im Winter gepflanzt wird. Ich kenne mich selber gar nicht aus. Oder es hat symbolischen Charakter und es folgt noch. Bleibt er jetzt so stehen, wie er gerade gepflanzt wurde?
Der bleibt jetzt so stehen, wie er gerade gepflanzt worden ist. Das ist nicht ideal von der Pflanzsituation, das hält er aber aus. Der Boden ist ja hier nicht tiefgefroren. Wir sind ja im Rheinland mit Weinbauklima, da wird's also jetzt mal in der Nacht -5, aber davon friert der Boden nicht tiefer als 1-2 Zentimeter durch. Das heißt, die Wurzeln, die jetzt im Boden stehen und zugedeckt worden sind, die haben's da muckelig warm.
Läuft diese Zeremonie, ich glaube, ich habe sie heute das erste Mal erlebt, läuft die immer gleich ab? Also ich habe beobachten können, wie Sophie Adenauer eben diesen Baum in das vorbereitete Loch gesetzt hat. Dann hat sie die Erde aufgefüllt und hat einige, meiner Meinung nach, sehr schöne Worte gesagt. Ist das immer so?
Im Wesentlichen ja, also wir bereiten das Loch vor, die Astronauten müssen nicht erst noch das Loch ausheben. Der Baum ist auch entsprechend vorbereitet, weil das auch immer in der letzten Woche des Trainings stattfindet, die wir in Europa haben. Und die Woche ist üblicherweise für den Astronauten extrem voll, weil wir jetzt sozusagen auf das gesamte Trainingsprogramm von europäischer Seite den Deckel drauf machen müssen. Und auch keine Chance mehr haben, nachzuarbeiten. Wenn sie jetzt nach USA fliegt, dann geht sie da in Quarantäne, dort in das Final Training. Und alles, was wir jetzt nicht schaffen, wird nicht mehr passieren. Insofern ist die Woche immer sehr voll.
Wer darf denn als nächstes einen Baum pflanzen? Ich tippe auf Raphael Lejoie.
Da gibt's noch keine Festlegung, insbesondere nicht auf den Flug. Der Raphael ist der wahrscheinlichste Kandidat. Aber da haben wir noch keine Fluggelegenheit, also keine spezifische Mission identifiziert. Und selbst wenn die Europäer erstmal eine Mission identifiziert haben, müssen die Astronauten trotzdem noch mit allen ISS-Partnern abgestimmt werden. Und dann wird von einer Gruppe, die sich Multilateral Crew Operations Panel nennt, wird am Ende die Gesamtcrew immer bekannt gegeben, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die Qualifikationen und auch ein bisschen die Charaktereigenschaften ausgleichen, dass wir eine gute Crew haben, die gut zusammen harmoniert.
Sie sagten, es ist die letzte Trainingswoche, das ist also die, die heute beginnt?
Das ist jetzt die letzte Trainingswoche, genau. Und in dieser Woche tummelt sich nochmal alles, was eine Raumfahrtmission ausmacht. Das heißt, sie hat Training für die Experimente. Experimente werden in der Regel immer relativ spät fertig, sodass das Training dann auch immer relativ spät stattfindet. Wir gucken uns auch nochmal das Raumfahrzeug an in einigen Komponenten und dann werden sehr viele Daten erhoben für die wissenschaftlichen Experimente, wo Sophie und ihre Crew-Kollegen als Versuchskaninchen herhalten müssen. Das heißt, wir messen vorher, wie die Physiologie sich verhält. Dann wird auf der Raumstation gemessen und nach der Rückkehr wird wieder gemessen, wie sich das wieder in den Normalzustand bewegt.
Dann wünsche ich viel Erfolg für die Mission. Dankeschön.
Sehr gerne.
Die Interviews, die du gerade hörtest, zeichnete ich am 5. Januar 2026 auf. Der geplante Flug von Sophie Adenauer soll mit SpaceX Crew 12 erfolgen. Aktuell ist auf der ISS unter anderem noch Crew 11. Da ergab sich nun eine nicht alltägliche Situation. Am 8. Januar gab die NASA bekannt, dass eines der Mitglieder von Crew 11 in einem medizinischen Zustand ist, der auf der Erde genauer untersucht werden soll. Laut Angaben der NASA handelt es sich nicht um einen Notfall. Außerdem soll dieser Zustand nichts mit dem Betrieb der Raumstation zu tun haben. Um die Privatsphäre des Crewmitglieds zu achten, wurden über den Gesundheitszustand und die betroffene Person bislang keine weiteren Informationen gegeben. Um die nötige medizinische Versorgung für das Crewmitglied sicherzustellen, soll Crew 11 nun vorzeitig zur Erde zurückkehren. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sieht die Planung vor, dass Crew 11 am 14. Januar um 23 Uhr von der ISS abkoppelt und um 9.40 Uhr am nächsten Morgen wassert. Beide Zeitangaben beziehen sich dabei auf die mitteleuropäische Zeit. Indirekt betrifft diese Situation vielleicht auch Crew 12. Während der NASA-Pressekonferenz sagte NASA-Administrator Jared Isaacman die folgenden Worte.
Crew 12 is currently scheduled to launch as soon as mid-February. Alongside our international and commercial partners, NASA is evaluating their timeline to include earlier launch opportunities. We will provide more information when it's available.
Demnach bespricht die NASA mit ihren internationalen und kommerziellen Partnern, ob es möglich ist, den Start von Crew 12 vorzuverlegen. Sophie Arnoux könnte mit ihren anderen Crewmitgliedern also sogar noch etwas früher zur ISS starten. Die NASA möchte bei Gelegenheit mehr Informationen geben, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lag aber noch nichts Neues vor. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Darunter sind natürlich auch die beiden erwähnten Pressekonferenzen aus Köln und von der NASA. Du findest das in den Shownotes oder im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht's ganz kurz um den Podcast selber. Da möchte ich mich wie immer bei allen Menschen bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Da gab es seit der letzten Episode eine finanzielle Unterstützung von Sebastian. Vielen, vielen Dank dir. Diese kleine Episode über die Mission von Sophie Arnoux, die habe ich nun ganz spontan dazwischen geschoben. Als ich zur Pressekonferenz nach Köln fuhr, war völlig unklar, ob ich Interviews würde aufzeichnen können oder nicht. Aber es hat geklappt und die Episode ließ sich nun recht zügig produzieren. Die nächste Episode ist dann die letztes Mal schon angekündigte Episode zum Wallis Marineris Explorer, kurz WAMEX. Die ist bereits vorbereitet und kommt nun sehr kurzfristig. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.